Also, wir wollen uns heute früh ein wenig mit dem Thema Cloud Computing beschäftigen und natürlich Linux diesbezüglich und Cloud. Wir haben also zu Gast Sascha Ballenberg, der ist schon da. Und der zweite, der fehlt noch. Und ja, dann gebe ich einfach das Wort an Ingo.
Ja, vielen Dank, Sirko. Dann können wir ja loslegen heute mit dem Thema Cloud Computing. Und bei mir ist Sascha Ballenberg, den man vielleicht kennt von netbooknews.com oder .de. Und dort bloggt er immer fleißig und macht immer Videos von den neuesten Netbooks-Trends. Aber er ist auch Entwickler eines Betriebssystems, das sich auf Netbooks gut verwenden lässt. Das nennt sich Jolly Cloud. Aber bevor wir auf dieses System eingehen, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was man eigentlich unter Cloud oder was du unter Cloud Computing verstehst.
Erstmal vielen Dank, dass ich heute hier vor. Soll ich es ein bisschen näher
Ja, ein bisschen. Genau. Die Mikrofone kann man aufessen, sind dynamische.
Okay.
Aber vielleicht kann Sirko
da. Ich nehme es in der Hand.
Also lieber.
Habe ich auch gar kein Problem mit, das ein bisschen zu halten. Erstmal generell vielen Dank, dass ich heute hier vorbeikommen kann bei Radio Tux und ein bisschen über Jolly Cloud reden kann oder über Cloud Computing generell, weil ich glaube, es ist auch mal ein bisschen an der Zeit, diesem Buzzword oder diesem Hype irgendwie so ein bisschen die Luft rauszulassen, weil letztendlich ist es in meinen Augen eine 30, 40 Jahre alte Kiste, was Cloud Computing ist. Also das erste Mal über verteilte Arbeiten oder verteiltes Rechnen wurde in den 60er Jahren geredet. Und all das, was wir heutzutage im Internet machen, sei es irgendwelche Webservices zu nutzen, letztendlich ist das schon Cloud Computing. Man kann die Sache riesengroß aufblasen und ein großes Mysterium drumherum machen, aber letztendlich machen wir Cloud Computing jeden Tag. Sei es, indem wir eine Web-E-Mail nutzen oder sei es, indem wir irgendwo einen Blog hochladen oder eine Internetseite basteln oder sei es, indem wir uns ein YouTube-Video anschauen, weil letztendlich wird es auch von irgendeinem Server gestreamt, der dann ein bisschen verknuspern muss und nicht unser eigener Server.
Genau, und irgendjemand hat die Daten vorher hochgeladen, dann sind die in der Cloud gerechnet worden, genau, dass sie dann da irgendwie in diesem YouTube-Fenster angezeigt werden können.
Richtig, also ich glaube, Cloud Computing ist eine ganz einfache Sache. Es hört sich alles sehr kompliziert an. Letztendlich macht das jeder jeden Tag. Und natürlich ist es in den letzten zwei, drei Jahren ordentlich hochgeschrieben worden. Immer mehr Services werden ins Netz ausgelagert. Ich denke mal, prominentestes Beispiel auch in der gesamten Diskussion ist immer wieder Google. Ich glaube, wir haben auch hier in der Halle zwei Amazon Web Services. Ja. Amazon war eine der ersten Firmen, die ordentlich Gas gegeben hat in dem Bereich und entsprechende Web Services angeboten hat. Aber für Otto Normal User ist, glaube ich, das Beispiel Google das naheliegendste, wie viele Services bei Google halt ausgelagert werden, sei es jetzt, ich habe Google Docs oder ich habe Google Calendar und natürlich auch ganz normal Google E-Mail. Alles Cloud Computing für mich.
Okay, das heißt also immer, du sagst immer, wenn man eine Web-Applikation benutzt, wo irgendwie mit Daten gearbeitet wird und das sich im Web abspielt, dann ist das schon Cloud Computing.
Ja, es gibt natürlich auch viele Leute, die kommen an und sagen, hey, du verwechselst wieder Cloud Computing mit Software as a Service. Letztendlich ist in meinen Augen Cloud Computing.
Okay. Und die anderen, was meinen die, was Cloud Computing ist, wenn das dann halt nur, wenn das eine nur SaaS ist und das oder ist die Technologie, wenn wir es eigentlich mit Google und Co. schon lange machen, was ist dann jetzt, warum denn jetzt dieser Hype rund um Cloud Computing?
Letztendlich geht es, glaube ich, darum, hier ihren Begriff zu besetzen und der ganzen Sache irgendwie einen Namen zu geben. Ja, und Cloud Computing hört sich insofern ganz schön bildlich an. Ne? Wir haben diese Datenwolke und lagern da unsere Daten hinaus und nutzen halt Services, die irgendwo auf anderen Rechnern laufen. Und ich denke, letztendlich geht es einfach nur, ist auch eine Marketinggeschichte, ganz klar. Mhm. Ja, Die Firmen wollen sich irgendwo definieren, die wollen der Sache einen Namen geben. Cloud Computing hört sich gut an, hört sich relativ positiv an und von daher ist es wahrscheinlich so geworden.
Und man bezeichnet ja diese Internetwolke schon lange so. Also ja. immer, wenn man irgendwie das Internet darstellt, ist das ja schon immer eine Wolke gewesen in allen Darstellungen. Von daher ist es ja auch nichts Neues, oder?
Ganz genau, so sehe ich das ähnlich, ja.
Okay, dann, ihr habt ein Betriebssystem, das nennt sich Jolly Cloud. Mhm. Also auch da kommt das Wort Cloud vor. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was das ist.
Okay, die Idee von Jolly Cloud ist vor etwa 2 Jahren entstanden. Ich muss dazu sagen, ich berate Jolly Cloud auf der Hardware-Seite. Die Entwicklung liegt in Frankreich. Der Gründer von Jolly Cloud ist der Terry Krim, das ist der Gründer von NetVibes. Es war einer der ersten Widget- und RSS-Aggregatoren-Services, die es so im Web gab. Jeder kennt wahrscheinlich so diese Yahoo- und Google-Widgets. Mhm. NetVibes hat das angefangen 2004. Tariq ist Ende 2008 aus NetVibes ausgeschieden und hat sich darüber Gedanken gemacht, wie wir in Zukunft Computer nutzen werden und vor allen Dingen, wie wir in Zukunft mobile Rechner nutzen werden. 2008 war das Jahr, wo, oder eigentlich schon Ende 2007, aber im Laufe des Jahres 2008 war das Jahr, wo die Netbooks unheimlich erfolgreich wurden. Also kleine, tragbare, mobile Rechner, die so um die 300 Euro lagen und eigentlich für jeden erschwinglich waren und auf einmal eine Nische besetzt haben, von denen oder mit der die Hersteller überhaupt nicht gerechnet haben. Das heißt, Netbooks haben innerhalb kürzester Zeit auf Mobile Computing Markt einen Marktanteil zwischen 20% und 25% erreicht aus dem Stand. Das ist etwas, was so in der Hardware-Industrie in den letzten 20 Jahren nicht mehr zustande gekommen ist. Und die Frage war ganz einfach, was für Betriebssysteme nutzen wir auf so einem kleinen mobilen System? Die ersten Netbooks sind mit Linux-Systemen ausgeliefert worden. Ja. Das bekannteste Beispiel damals, der erste Asus EPC, ist mit Xandros Linux ausgeliefert worden. War sehr erfolgreich gewesen. Also Linux hatte das erste Dreivierteljahr auf Netbooks einen Marktanteil von wahrscheinlich so
100%,
ganz genau. Der erste Acer, der rauskam, lief auch auf dem Linpus Linux damals. Und bis Microsoft dann den Markt für sich erkannte und meinte, wir müssen jetzt auch ganz schnell mitspielen und eine subventionierte Variante von Windows XP Home Edition auf den Markt gebracht hat. Mehr oder weniger Hersteller dafür bezahlt wurden, dass sie Windows XP Home auf ihren Netbooks installiert hatten. Und die Frage war ganz einfach, brauchen wir ein 10 Jahre altes Desktop-Betriebssystem auf einem mobilen Endgerät, also eine Klasse, die in der Art und Weise für diesen Preis von diesem Formfaktor vor 10 Jahren noch nicht verfügbar war, als Windows XP entstanden ist. Da hat Tariq sich halt hingesetzt und sich Gedanken darüber gemacht, wie Netbooks genutzt werden. Wie gesagt, sie sind mobil, ich kann damit überall ins Internet gehen, sie haben eine sehr lange Akkulaufzeit, viele Netbooks werden heute mit UMTS-Modulen schon ausgeliefert, also ich kann direkt überall, wo ich bin, mich verbinden mit dem Netz.
Leider noch nicht alle, muss ich dazu sagen. Also das ist so, ich will mir ja auch schon ewig lange mal ein Netbook kaufen, aber irgendwie gibt es nicht das, was ich will. Also das ist so auch schon schwierig.
Okay, ich zeig dir gleich noch ein paar.
Gut. Okay, da vielleicht führen wir noch ein Verkaufsgespräch gleich. Vielleicht finde ich ja auch mal mein Netbook, was ich unbedingt brauche.
Sagen wir mal so, in Deutschland kannst du etwa 10, 15 Netbooks mit UMTS-Modulen über die verschiedensten Telco-Anbietern kaufen. Und also du hast auf alle Fälle eine Möglichkeit, ein Netbook heute mit dem UMTS-Modul zu bekommen. Oder ansonsten kannst du dir halt einen USB-Stick holen oder einen kleinen 3G-Router. Aber Tatsache ist ganz einfach, okay, wie nutze ich dadurch ein Netbook? Wenn wir uns das Anwendungsszenario von Netbook-Usern anschauen, die sind sehr viel unterwegs, die holen das Netbook raus, wenn sie irgendwo im Café sitzen, eben schon online gehen, wenn sie an der Uni sind, wollen Sachen bearbeiten oder
chatten, Facebooken, twittern und sowas alles. Also genau, das alles, was in der Cloud passiert.
was auch immer. Natürlich kannst du auch lokale Anwendungen damit laufen lassen.
Viele machen das, ja? So 30% davon machen das vielleicht noch. Der Rest benutzt es ja tatsächlich nur als Surfmaschine.
Genau, es ist eine Surfmaschine, da gebe ich dir völlig recht. Und dafür ist die Leistung auch ausreichend. Ne? Also die Leistung ist natürlich nicht zu vergleichen mit deinem Acer, den du hier stehen hast. Also Netbook liegt wahrscheinlich von der Performance her auf dem Stand von Desktop-Maschinen von 7, 8 Jahren in etwa. Aber es reicht ohne Probleme aus, um im Web zu surfen, E-Mail zu schreiben, Skype laufen zu lassen, zu chatten, Office-Dokumente zu bearbeiten. Letztendlich reicht ein Netbook von der Performance zu 95% der Anwender aus, weil das ist nämlich genau das, was der normale User mit seinem Rechner heutzutage macht. Die Leute, die 1080p Video-Editing machen und die Dual-Grafikkarten haben, weil sie die neuesten Games spielen wollen, die sind in einer verschwindend geringen Minderheit.
Und also, die haben dann nochmal Spezialrechner. Die kaufen sich dann, keine Ahnung, wo sind wir jetzt? Quad-Core ist ja schon wieder out. Jetzt haben wir 8 oder 16.
Ganz
oder
genau. So. Und ja. 32 GB RAM und was weiß ich nicht alles. 2 Terabyte Festplatten und 3 Monitore. 2
Terabyte ist ja heute schon wenig wieder.
Ist schon Standard wahrscheinlich.
Ja, ja, ja. Also ich, die meisten Leute, die ich mittlerweile zu Hause kenne, haben zumindest ein NAS mit mindestens 2 oder 3 Terabyte. Also das ist schon, wir bewegen uns da drüber mittlerweile.
Also ist die Frage, okay, diese Geräte werden etwas anders genutzt. Brauche ich so ein 10 Jahre altes Betriebssystem? Und was Tariq gemacht hat mit Jolly Cloud und was der Grundgedanke von Jolly Cloud war, einfach ein sehr minimales Betriebssystem aufzubauen, was sehr schnell bootet und was mich mit Services, die in der Cloud, die im Internet verfügbar sind, direkt verbinden kann. Also was zum einen die Mobilität von Netbooks unterstützt, was zum anderen auch natürlich die verminderte Performance von Netbooks unterstützt, also ein sehr schlankes Betriebssystem und was wie gesagt diesen Gedanken hat, hey, wir müssen euch verbinden mit Services und Applikationen, die in der Cloud sind. Und das war der Grundgedanke von Jolly Cloud und nach mehr oder weniger jetzt fast 2 Jahren sind wir da hingekommen. Und Jolly Cloud ist zwar immer noch im Beta-Test drin, aber wir haben jetzt so ungefähr 70.000, 80.000 installierte Versionen von installierte Distries von Jolly Cloud auf den Netbooks drauf. Und es werden jeden Tag hunderte mehr. Und die Leute sind sehr, sehr happy.
Und wie viele sind davon aktiv? Also
das ist sehr, sehr einfach zu messen. Weil natürlich, was Jolly Cloud macht, Jolly Cloud ist nicht nur einfach, ein eindimensionales Betriebssystem, das ich mir installiere und nutze dann meine Applikation. Jolly Cloud ist auch eine Community. Jolly Cloud, wir nennen das selber ein Social OS. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, bei Jolly Cloud anderen Jolly Cloud Usern zu folgen, wie du das von Twitter kennst, wie du das von Facebook kennst oder Friendfeed. Und ich kann sehen, was diese User machen mit Jolly Cloud. Ich kann zum Beispiel sehen, wenn jemand sich eine neue Applikation installiert und er erlaubt mir, dass ich das sehen kann.
Okay, doch ein bisschen Datenschutz drin, ja?
Ja, natürlich.
User, hatte gerade schon Angst.
letztendlich, glaube ich, liegt der Datenschutz bei jedem Einzelnen. Und man sollte da ein bisschen mehr dran arbeiten, dass jeder Einzelne darauf aufpasst, was er mit seinen Daten macht. Und wenn man sich alles durchliest und weiß, was man genau tut, dann ist man auch entsprechend dafür verantwortlich. Und das in einer aufgeklärten Gesellschaft und in einer Gesellschaft, die jetzt mittlerweile schon seit 15 Jahren ans Internet angebunden ist, erwarte ich das ganz einfach, muss ich ganz einfach das erwarten. Aber nichtsdestotrotz, du hast natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, das möchte ich machen, das möchte ich nicht tun, natürlich. Wenn ich das freigeben möchte und sage, okay, ich möchte meinen Freunden oder meinem kleinen Netzwerk, dem ich innerhalb von Jolly Cloud folge, diese Daten freigeben, kann ich ganz einfach sehen, okay, mein Kumpel XY hat sich gerade den neuesten Service von so und so installiert oder hat sich gerade diesen Cloud-Text-Editor installiert. Das Schöne an der Sache ist ganz einfach, wie erfahren wir denn von neuen Lösungen, von neuen Services oder von neuen Applikationen?
Das erzählt uns jemand. Deswegen machen wir auch Podcasting.
Genau.
Also ich erzähle auch immer den Leuten, ich habe gerade das ausprobiert und dann laden die sich das auch runter.
Wir lesen das auf Blogs, wir lesen es in Zeitungen, aber zum größten Teil laufen diese Sachen viral ab. Das heißt, wir bekommen das aus unserem Freundeskreis mitgeteilt und die erzählen uns ganz einfach, hey, pass auf, ich habe gerade das und das und das ausprobiert, das musst du dir unbedingt angucken,
ja.
Ne, und probier das einfach mal aus. Und so kommen wir an neue Webseiten, wir kommen an neue Videos, wir kommen an neue Applikationen etc. pp.
So wird ja Twitter auch größtenteils verwendet. Ich poste irgendeinen Link hier, meine Follower, guckt mal drauf. Habe ich gerade gefunden, ist super toll.
Ja, ja. Und ganz genau, Grundprinzip von Twitter, obwohl es vielleicht von vielen Leuten nicht so genutzt wird und viele Leute, die Twitter nicht ganz so verstehen und sagen, hey, Twitter ist irgendwie auch eine Sache, die irgendwann mal in ein paar Jahren vorbeigeht. Das sind auch die Leute, die sagen, das Internet ist auch irgendwann mal wieder vorbei.
Ja, genau. Es gibt einen Weltmarkt von 4 Computern.
Genau, genau so eine Geschichte ist das. Twitter ist für mich zum Beispiel halt auch ein Tool, um Informationen zu bekommen. Um Links auch zu verteilen, um Leute darauf hinzuweisen, hey, schaut euch das mal an. Und so nutze ich Twitter. Und was ähnliches, einen ähnlichen Grundgedanken hat auch Jolly Cloud, gar keine Frage.
Gut, wo kommt jetzt der Name her?
Das ist jetzt erstmal eine gute Frage, die ich so nicht beantworten kann.
Okay, weißt du nicht.
Tariq ist sehr, sehr affin mit irgendwelchen Robotern. Ich glaube, das hat irgendwas wieder mit Robotern zu tun, diese Jolly-Geschichte. Jede Variante von Jolly Cloud hat in irgendeiner Art und Weise einen Robotern-Namen. Ja, hat diesen Marvin drin oder Marv von Hitchhiker's Guide to the Galaxy und sowas in der Richtung wird es sein. Und Cloud natürlich selbst erklärend.
Per Anhalter durch Futurama, per Anhalter durch die Galaxis.
Durch Futurama ist auch sehr schön. Ja. Das solltest du dir vielleicht schon mal sofort aufschreiben.
Ja, ihr wisst, was ich meine. Okay, also euer Betriebssystem ist für Netbooks und es ist ein soziales OS.
Genau.
Die Leute können sich, findet man zum Beispiel auch denjenigen, der gerade in meiner Nähe ist oder sowas? Gibt es solche Sachen? Ich bin jetzt auf der Cebit und will mal gerade mal alle Jolly Cloud-Nutzer hier auf der Cebit finden oder so?
Location-based Services sind noch nicht integriert. Natürlich kannst du schon innerhalb Jolly Cloud auf entsprechende Services, die das im Netz anbieten, zurückgreifen. Sei es jetzt... ich würde jetzt ein Foursquare nutzen oder so ein Govalla oder sowas in der Richtung, ja.
Dann musst du vielleicht kurz erklären, was das ist.
Foursquare und Govalla sind kleine Applikationen, also diese sogenannten Location-Based Services, wieder so ein Hype oder Buzzword.
Auch schon 10 Jahre lang.
Auch schon uralt eigentlich und wirklich in der Tat schon mehr als 10 Jahre alt. Also was ich mit Govalla oder mit Foursquare machen kann, ich habe es zum Beispiel auch auf meinem BlackBerry drauf, je nachdem, wenn ich irgendwo bin, ich bin am Flughafen oder ich bin im neuen Hotel oder ich bin im Restaurant, kann ich einfach sagen, okay, ich bin gerade im Restaurant XY, das gefällt mir wunderbar. So, und dann bekommen das alle meine Follower mitgeteilt. Und dadurch baue ich mir halt so ein kleines Netzwerk auf von Locations, die ich mit meinem Freund und mit meinem Netzwerk teilen kann. Und die man auch entsprechend bewerten kann und so weiter. Und so bekomme ich halt Tipps und kann auch sehen, wer gerade wo ist. Ja, und das macht halt Foursquare und Govalla sind in der Richtung so die gerade absolut trendy Applikationen und die gerade richtig abgehen und durchs Netz schießen und die halt von vielen netzaffinen Menschen genutzt werden. Mhm. Und was ähnliches könntest du natürlich auch mit Jolly Cloud machen. Und aber im Moment ist es noch nicht implementiert, weil A ist es auch wichtig, zum Beispiel, dass ich eine GPS-Verbindung habe, damit du wirklich auch akkurat die Position bestimmen kannst. Und B ist es natürlich auch, nochmal ein Entwicklungsschritt, der eigentlich im Moment von einzelnen Applikationen oder einzelnen Services gemacht wird und vielleicht für die Zukunft was für das Gesamtbetriebssystem, dass man sowas integriert, halte ich persönlich für eine gute Idee, werde ich genauso weitergeben.
Okay. Wie ist jetzt die Entwicklung bei Jolly Cloud?
Jolly Cloud hat angefangen mit 2 Leuten. Das waren Tariq und Romain, die sitzen beide in Paris. Mittlerweile sind Jolly Cloud 6 Entwickler, die daran arbeiten, unter anderem auch der Entwickler von Array.org, der damals den Ubuntu-Kernel für den EPC umgeschrieben hatte, für das erste ASUS-Netbook und daraus eUbuntu gemacht hat, der unheimlich wichtig war für Jolly Cloud in der Entwicklung, weil er also wirklich hardcore auf dieser Netbook-Plattform entwickelt hat und möglichst zugesehen hat, dass der Ubuntu-Kernel auf diese Netbook-Plattform ordentlich angepasst wird, dass alle Funktionen unterstützt werden. Das ist auch der Grund, warum Jolly Cloud immer nur peu à peu, also wirklich mit relativ kleinen Schritten, neue Netbooks und neue Plattformen unterstützt. Im Moment liegen wir, ich meine, es gibt nicht ganz so viele Netbook-Plattformen. Intel hat so roundabout 99,9% des Marktes inne.
Ja, mit seinem Atom.
Das ist nicht ganz so schwer. Aber Tatsache ist, da gibt es auch nochmal ein paar Unterschiede. Also Intel hat einmal den Intel Atom Diamondville, das ist der meistgenutzte oder die meistgenutzte Plattform, die jeder kennt, das ist der N270, N280. Da gibt es aber auch noch die Menlo-Plattform, der Silverthorn, die einfach eine andere Grafikeinheit hat, die aber auch wunderbar auch 27p und 1080p hardwarebeschleunigt darstellen kann. Dann Nvidia baut einen Grafikchipsatz mit dem Nvidia Iron, der jetzt auch mittlerweile von Jolly Cloud unterstützt wird. Die neue Atom-Generation ist gerade rausgekommen, immer noch mit einem recht schwachen Grafikchipsatz mit dem GMA 3150. Mittlerweile ist Jolly Cloud soweit, dass wir darauf 1080p abspielen können, was für eine CPU-GPU-Einheit, die zusammen 2,4 Watt verbraucht, glaube ich, nicht so verkehrt ist. Also unter Windows läuft das nicht, beziehungsweise Intel hat auch nicht die passenden Treiber dafür am Start. Und da war dann halt für die Jungs ein bisschen Reverse Engineering angesagt. Und mittlerweile haben sie halt auch 1080p drauflaufen. Also es ist eine recht beschränkte Plattform oder Architektur, auf der Jolly Cloud angepasst ist, ja. Auf der Jolly Cloud läuft, ist momentan aber natürlich aufgrund der Infrastruktur gar nicht anders möglich. Und nichtsdestotrotz wird damit der komplette Netbook-Markt abgedeckt. Und warum sollte man das dann erweitern?
Das heißt, es läuft noch nicht auf ARM?
Nein.
Genau. Ist das irgendwann mal geplant, dass es vielleicht auch auf die Architektur kommt?
Das ist eine nahezu philosophische Frage jetzt.
Es kommen ja jetzt mittlerweile so Netbooks-artige Geräte auch mit ARM raus.
Ja, das sind die Smartbooks, obwohl genau. Man das ja in Deutschland nicht nennen darf, weil dieser Name ist geschützt von der Smartbook AG in Köln. Und die Smartbook AG in Köln bringt Netbooks raus unter dem Namen Smartbook. Also sollen froh sein, weil der Name Netbooks gehört Intel im Moment. Also sollen sie froh sein, dass Intel sie nicht darauf verklagen. Das ist immer das Problem, ne, mit Lizenzen und allen Namensrechten und diesem ganzen Schnickschnack. Ich glaube, dass Jolly Cloud eine Zukunft hätte auf nicht x86-Plattformen, auf diesen sogenannten Smartbooks, ARM Freescale-Architekturen, Qualcomm Snapdragon wäre da auch noch zu nennen, eine sehr, sehr schöne Plattform.
Auch mittlerweile richtig schnell.
Richtig schnell, auf jeden Fall. Ich meine, Nexus One sagt, glaube ich, jedem was. Dieses Google Phone oder von HTC gibt es diverse. Acer Liquid ist auch so eine Geschichte.
Und Motorola baut auch eins.
Motorola baut jetzt Droid oder Milestone hier in Europa. Der läuft auf dem 1 GHz Snapdragon. Ist eine richtig tolle Single-Chip-Solution. Alles schön in einem Chip eingebaut. Also CPU, die Grafikkarteneinheit, das UMTS-Modul, GPS, Bluetooth, was ihr euch vorstellen kann. Das ist einfach etwas, wo ARM, Qualcomm etc. Eine sehr, sehr lange oder einen großen Erfahrungsschatz haben, weil sie das einfach schon über Jahre bauen. Ich glaube, viele Leute können sich gar nicht vorstellen, was das für Riesenfirmen sind, ARM und Qualcomm. Das sind also beides jeweils Firmen, die ähnlich viel Geld auf dem Konto haben wie Intel. Und Intel kennt jeder. Ja. Ne? Und wir nutzen ARM und diese Qualcomm-Geräte eigentlich überall, sei es in der Mikrowelle, im Auto oder im Handy. Ne? Kannst du davon ausgehen, dass es dann meistens diese drei sind, ARM, Freescale oder Qualcomm.
Gut, auf meiner Mikrowelle will ich aber auch nicht Jolly Cloud haben.
Okay, selbstverständlich. Nochmal, es ist im Moment sehr wichtig, sich auf diesen Markt zu konzentrieren, der gerade richtig durchschießt. Und das sind Netbooks, Smartbooks, beziehungsweise Smart Handhelds oder wie man immer sie auch nennen mag, geistern seit über einem Jahr so durch die Szene und die diversen Hersteller arbeiten seit über einem Jahr daran. Wir werden aber diese Geräteklasse nicht vor der zweiten Jahreshälfte in Stückzahlen sehen. Und dann ist wiederum auch die Frage, wie wettbewerbsfähig sie sind, wenn wir heute schon sehen, dass du Netbooks für 240 Euro kaufen kannst, die 10 Stunden Akkulaufzeit haben.
Ja.
Dann ist die Frage, wo wollen die mit den Qualcomm-Systemen hin? Die müssen weit unter 200 Euro sein. Und dann ist auch wiederum die Frage für den Massenmarkt, das ist ja immer noch das Traurige. Die Leute wollen lieber dieses 10 Jahre alte Desktop-Betriebssystem einsetzen aus Redmond, weil sie das dann irgendwie kennen.
Ja. Ne? Obwohl es nicht mal angepasst ist. Ja?
Nein, nein, es ist natürlich nicht angepasst. Also da gibt es eine ganze Menge Aufklärarbeit zu leisten, damit die Leute ganz einfach verstehen, hey, letztendlich nutze ich relativ wenig Applikationen auf meinem Rechner bzw. auf meinem Netbook und kann ich das nicht auch mit einem alternativen Betriebssystem machen? Vielleicht noch parallel, im letzten Dezember war ich auf der Le Web in Paris und habe ein Interview für 10 in Frankreich gegeben. Und die finale Frage war ganz einfach, was ist deine meistgenutzte Applikation, was ist dein meistgenutztes Programm? Und auf welches Programm könntest du überhaupt nicht verzichten? Und ich habe dann gesagt, das ist auf eine Art und Weise eine sehr gute Frage, weil die mir noch nie jemand gestellt hat und ich mir ehrlich gesagt auch nie darüber Gedanken gemacht habe. Aber letztendlich ist sie sehr einfach zu beantworten. Das ist nämlich der Browser.
Ja.
Weil ohne einen Browser könnte ich nichts mehr machen. Und ich habe einfach die Möglichkeit, mit meinem Browser heute all das, was ich tun muss in meiner täglichen Arbeit, eigentlich erledigen zu können.
Genau, sei es Textdokumente bearbeiten, genau. Sei es ja alles, kollaboratives Arbeiten, so Etherpad und sowas.
Richtig, ich kann Fotos hochladen, ich kann Fotos bearbeiten über Flickr. Also du kannst unheimlich viele Sachen heute im Browser machen. Und das ist der Grundgedanke an Jolly Cloud dann auch wieder. Ne? Hey, wir können eine ganze Menge im Browser machen und es kommt, glaube ich, auch nicht von ungefähr, dass Jolly Cloud in Europa erfunden wurde, beziehungsweise dieser Gedanke, und auch nicht von ungefähr, dass Netbooks zum Beispiel den größten Markt in Europa haben, weil wir hier ganz einfach im Vergleich zu den USA und im Vergleich zu Großteilen von Asien, jetzt fernab von Südkorea und Taiwan und Japan, hier ganz einfach die bestausgebaute Infrastruktur haben für UMTS und für Wi-Fi-Netzwerke und wir im Grunde genommen hier überall online gehen können. Ich habe Freunde aus den Staaten wieder hier, ein paar Blogger von Engadget, die habe ich ein paar SIM-Karten besorgt, damit sie über die Woche hier ins Internet gehen können.
Ja.
Und die sagen mir jeden Tag immer, dass danke. Yeah. Eigentlich sagen sie erstmal nur jeden Tag danke für das tolle Netzwerk hier. Ich habe auch 3 Jahre in den Staaten gewohnt. Was die da 3G nennen, würde ich noch nicht mal 1.2G nennen. Nein, es ist wirklich so. Es ist einfach unglaublich und erschreckend langsam.
Ja. Und das selbst hier auf der Messe, ja. Also wo eh so viele Leute sind, dass das Netzwerk ja am Rand ist, während du ja an anderen Stellen nicht so viele Leute hast und da schon mal eine Zelle vielleicht für dich alleine hast oder sowas?
Ganz genau. Eigentlich, ich wollte gerade sagen, eigentlich müssen die Zellen hier aus allen Nähten platzen.
Ja.
Aber dennoch hast du hier eine vernünftige 3G-Verbindung, wohingegen, wenn du, wie gesagt, ich war im Januar noch auf der CES in Vegas gewesen. Vegas ist glaube ich, eine der ersten Städte in den Staaten, die LTE-Netzwerk haben. Beziehungsweise auch WiMAX haben, aber das war halt ein mittelgutes UMTS-Netzwerk, meiner Erfahrung nach. Und um darauf ja zurückzukommen, warum Jolly Cloud oder warum Cloud Computing einfach in Europa weitaus eher funktioniert und funktionieren kann, wir haben diese Netze hier, Mobile Computing läuft hier ganz anders ab. Wir können es ganz anders nutzen, als du es in den Staaten machen kannst, beziehungsweise in Asien. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum solche Distributionen oder solche Ideen im Moment in Europa eher existieren.
Ja, ich glaube auch, die Netbooks allgemein sind in Europa voll der Hype und in Amerika braucht das irgendwie keiner, oder? Oder weniger Leute?
Also Amerika ist ungefähr vom Gesamtvolumen des Marktes etwa 100% mehr als in Deutschland. Die haben aber mal eben kurz fast viermal so viele Einwohner.
Na gut, wenn du ganz Europa betrachtest, sind wir auch 450 Millionen Leute.
Richtig, aber nochmal, nur im Vergleich. Die verkaufen gerade mal doppelt so viele Netbooks in ganz Nordamerika wie alleine in Deutschland nur.
Okay.
Und das bei viermal so vielen Einwohnern. Deutschland ist einer der wettbewerbsstärksten Märkte überhaupt für Netbooks. Du kannst ja Netbooks jetzt, sei es vom Tengelmann über Schlecker bis zum Baumarkt, kannst du überall Netbooks kaufen.
Ja.
Und das sind einfach so Sachen, dass die Leute in den Staat einfach so nicht vorstellen können. Ich wohne in Taipei und da sehe ich es auch. Also wenn du in Taiwan in Starbucks gehst, dann stehen da halt, ich sag mal, von 10 mobilen Geräten sind dann 6 Netbooks oder 7. Dann sind noch 2 MacBooks dabei und dann irgendwie ein Acer oder Dell. Aber der größte Teil waren halt Netbooks gewesen. Im Juli sind zum ersten Mal in Taiwan mehr Netbooks als Notebooks verkauft worden. Ist nicht ganz repräsentativ für den Gesamtmarkt, weil der Gesamtmarkt, also am Gesamtmarkt haben Netbooks etwa einen Anteil von 20-25%. Aber Tatsache, es gibt so ein paar Hotspots, wo die Sachen unheimlich gut ankommen. Und gerade in Asien, ich habe mal auf dem Podcast gesagt, never underestimate the power of cuteness. Also unterschätze niemals die Macht von Niedlichkeit.
Ja.
Und das kommt gerade bei Asiaten unheimlich gut an. Ne? Diese süße kleine Mini-Notebook. Ja, und Netbooks werden auch unheimlich viel von weiblichen Usern gekauft. Also ein weitaus größerer Marktanteil als zum Beispiel bei Notebooks.
Gibt es ja auch in allen möglichen Farben.
Ganz genau.
Ja.
Besonders in Asien, wir haben also die mit allen möglichen Hello Kitty und was weiß ich nicht, Aufklebern da drauf. Also da kriegst du wirklich alle möglichen Varianten. Astro Boy, Netbooks und all solche Scherze.
Ach ey. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen nochmal ein bisschen mehr in die Technik rein. Du hattest vorhin schon mal gesagt, ihr habt irgendwie Ubuntu-Leute, die da dran entwickeln. Das heißt also, die Distribution basiert auch auf Ubuntu? Mhm.
Anfänglich war es, oder ist das Fundament, bestand aus Ubuntu. Das war die Ubuntu Netbook Remix-Variante. Können sich vielleicht einige Leute noch dran erinnern. Das ist so eine Art von Easy Mode, das Frontend auch. So ein dreispaltiges Gerät. Und die Sache ist die, das wird momentan immer noch als Frontend genutzt. Bis du dich dann über den Browser bei Jolly Cloud eingeloggt hast, wird immer noch als Frontend genutzt. Tatsache ist ganz einfach, dass der Kernel oder dass das Backend mit dem ursprünglichen Ubuntu nicht mehr ganz so viel gemeinsam hat. Und es kommt auch, kann ich glaube ich hier sagen, innerhalb der nächsten paar Wochen, was immer paar Wochen heißt.
Ja.
Wir wissen ganz genau, Termine und Softwareentwicklung sind manchmal so Sachen, die irgendwie gar nicht zusammenpassen.
Am besten nichts ankündigen, was man nicht halten kann.
In nächster Zeit.
Bald, irgendwann.
Bald kommt eine völlig überarbeitete Variante heraus, wo dann auch der Schritt weggegangen wird von diesem Netbook Remix. Es wird völlig anders aussehen. Und ja, das kommt sehr bald. Ich nutze das schon jeden Tag und ich glaube, das wird vielen Leuten gefallen.
Basiert es denn trotzdem noch auf dem Ubuntu-Kernel oder nehmt ihr dann einen Standard-Kernel und passt den selber an? Oder?
Wie gesagt, es ist ein stark angepasster Ubuntu-Kernel im Moment noch, der aber sich mehr oder weniger von der Kernel-Entwicklung von Ubuntu, ich würde mal sagen, so vor 9 Monaten radikal entfernt hat.
Wie ist es denn jetzt mit dem Standard-Kernel? Also ich meine, die Entwicklungen, die da stattfinden, nehmt ihr den denn in euren Kernel mit rein?
Okay, letztendlich muss man sich alles anschauen. Hm. Und Jolly Cloud muss nach allen Seiten hin offen sein. Wir müssen sehen, was gibt es noch für andere Lösungen. Jolly Cloud ist ja auch nicht das einzige spezielle Netbook Linux. Ich weiß nicht, dass in meinen Augen immer das größte Problem oder das größte Problem für Linux war, dass jeder... Natürlich auf eine Art und Weise auch eine schöne Sache, dass jeder sich seinen eigenen Kernel backen kann und jeder sich eigentlich seine eigene Distro aufsetzen kann. Das Problem ist, das wollen aber auch 5000 Firmen machen, so ungefähr, oder wahrscheinlich sind es sogar noch mehr. Das heißt, durch diese unglaubliche Fragmentierung in dem Markt, dass wir so und so viele hunderte von Distributionen haben, verwässert das in meinen Augen die ganze Linux-Geschichte. Und bei Netbooks haben wir das ähnlich. Wir haben so ungefähr 10 verschiedene Netbook-Distributionen auf dem Markt. Und ich hätte mir viel eher gewünscht, dass all diese einzelnen Distributionen an einem Strang ziehen würden und zusammenarbeiten und sich natürlich irgendwo arbeiten sie alle zusammen, indem sich die anderen Sachen austauschen. Deswegen ist es ja nun mal Open Source, indem ich von den anderen lernen kann und sehen kann, hey, wie macht ihr das und was kann ich übernehmen? Dennoch verwässert es die ganze Geschichte so ein bisschen und es wäre schön, wenn da mehr Leute an einem Strang ziehen würden. Für Jolly Cloud ist ganz einfach sehr wichtig, diese Entwicklung genau zu beobachten, genau zu sehen, wie arbeiten die anderen Jungs daran, wie sehen deren Kerne uns aus, was nutzen sie überhaupt für Plattformen als Ausgangslage und zu sehen, inwieweit man das implementieren kann. Aber aufgrund der Infrastruktur, die Jolly Cloud mittlerweile hat, wie gesagt, vor anderthalb Jahren war das ein bisschen schwierig mit 2 Entwicklern. Ja. Alles sehr aus Eigeninitiative komplett umzusetzen. Mittlerweile sind es halt 3-mal so viele und wir konnten eine ganze Sache mehr damit machen.
Wie viele Server und sowas habt ihr denn da im Hintergrund, dass die ganzen Leute sich das sowohl runterladen können, als auch dann hinterher die ganzen Services nutzen können?
Ein Haufen. Maßeinheit, ein Haufen. Nein.
Und es werden jeden Tag mehr Haufen.
Erstmal kannst du natürlich Jolly Cloud von diversen Download-Servern, von diversen Mirrors runterladen. Es wird auch immer darauf hingewiesen, bitte liebe Leute, versucht dann auch einen Torrent zu nutzen. Tut uns den Gefallen. Und ne, Sharing is caring. Und lasst den Torrent auch noch ein bisschen in eurem, das Torrent-File auch noch ein bisschen in eurem Torrent und verteilt den auch noch wiederum weiter, um ganz einfach hier ein bisschen Ressourcen zu schonen und ein bisschen Bandbreite zu nutzen. Im Moment musst du es so sehen. Sämtliche, also 99,9% der Applikationen sind ja ausgelagert, der Services. Das sind dann halt Anwendungen von Drittanbietern, die Jolly Cloud nutzt. Das, was bei Jolly Cloud selber auf dem Server ist, ist natürlich A, das Frontend, die ganze Login-Geschichte, das Backend dafür, die Userverwaltung, das Social Network und das sind einige Server. Ich kann dir nicht eine genaue Anzahl nennen. Sagen wir so, es sind genug Server, dass es vernünftig läuft.
Was für Services nutzt ihr denn von anderen? Also wenn ich jetzt so einen Standard Jolly Cloud installiere, was habe ich denn da und was kann ich mir noch zusätzlich auf dieses OS ziehen?
Im Grunde genommen sind es Services, die wir alle kennen.
Also, Twitter, Facebook.
Zum Beispiel, wir haben eine Kooperation mit Dropbox eingegangen. Das heißt, Dropbox ist immer vorinstalliert. Wenn du die Jolly Cloud installierst, hast du immer direkt Dropbox auf, weil wir ganz einfach davon ausgehen, dass es eine tolle Geschichte ist. Und sorry, muss mal das Telefon ausmachen. Ist ja eine Live-Show, man kennt das, glaube ich.
Immer diese Leute, die ganze Zeit hier Smartphones mit sich rumtragen und dann auch benutzen tatsächlich, ja, furchtbar.
Dickes Sorry nochmal. Wir gehen ganz einfach davon aus, dass Dropbox mit einer der besten Synchronisierungstools ist, um über verschiedene Rechner Daten über die Cloud zu synchronisieren. Und deswegen sind wir eine Kooperation mit Dropbox eingegangen. Und du installierst die Jolly Cloud und dann hast du sofort oben in der Taskleiste hast du immer ein kleines Dropbox-Symbol. Die nächste Kooperation war auch wiederum sehr wichtig, das mit Mozilla zu machen. Also der Standard Jolly Cloud Browser ist der Firefox. Da sind wir auch sehr happy. Letztendlich ist es ja auch ein Service, eine Applikation. Keine Frage, obwohl wir das ja ganz selbstverständlich nutzen. Weitere Services sind, wie du gerade schon angesprochen haben, Facebook, Twitter-Applikationen, natürlich die diversen Google-Services, Google Docs, Google Calendar, Google Contacts, Google Mail. Wir haben einen App Store in Jolly Cloud installiert und auf dem blog.jollycloud.com wird jede Woche werden so die 5 Applikationen der Woche vorgestellt, die neu hinzugekommen sind in den App Store, neue Services. Du kannst natürlich auch kompletten Services fordern. Also du kannst ganz normal RSS-Feeds abonnieren. Und also wir stellen dann einmal in der Woche so die neuesten Entwicklungen vor, was gibt es Neues, damit einfach auch Leute animiert werden, neue Sachen auszuprobieren. Wieder dieser Gedanke, den wir vorhin schon hatten, ne, von wie erfahre ich ganz einfach über neue Anwendungen und neue Services, indem es mir jemand sagt und letztendlich muss es den Leuten sagen.
Jetzt hast du gesagt, Dropbox habt ihr vorinstalliert. Dropbox ist ja so ein bisschen proprietär. Also das habt ihr da
richtig.
Probleme mit? Oder?
Nein, überhaupt nicht. Wir sind eigentlich sogar sehr happy, dass Dropbox die Kooperation mit Jolly Cloud eingegangen ist. Nochmal die Frage, ist proprietär hin oder her? Ist es ein sinnvolles Tool? Hat dieses Tool einen Nutzwert für die User? Ist es einfach und leicht zu bedienen, dass es jeder verstehen kann? Und ist dieser Service einfach gut? Und ich glaube, das bietet Dropbox.
Wie sieht es mit Sachen wie Flash aus und sowas? Läuft das auch in eurem Browser?
Aber selbstverständlich.
Java?
Aber selbstverständlich.
Okay, also das ganze Zeug läuft auf jeden Fall. Was mich jetzt als Anwender noch interessieren würde, ich bin ja so, man muss ja die Kalenderdaten haben. E-Mails ist sicher kein Problem, aber Kalender und Termine und Aufgaben und sowas, habt ihr sowas auch drin?
Ja, natürlich. Übrigens auch ein gutes Argument für Leute oder von Leuten, die immer sagen, hey, ist ja alles schön und gut, wenn du alles in die Cloud auslagerst. Was ist denn, wenn du kein Internet hast?
Ja.
Und dann kommt dann das Standardargument von den Google-Service-Usern, ja, aber dafür haben wir doch Google Gears. Und eigentlich haben sie damit recht. Weil letztendlich habe ich die Möglichkeit, damit einen Online-Service oder eine Online-Anwendung in eine lokale Applikation zu verwandeln. Indem ich ganz einfach sage, hey, ich nutze jetzt hier Gmail und schmeiß das Google Gears an und du lädst mir jetzt bitte lokal meine Mails der letzten 3 Monate runter. Und dann kann ich es ganz einfach nutzen, bis ich dann halt wieder online bin. Und dann ist es halt eine Offline-Applikation.
Dann wird es synchronisiert und dann ist gut.
Und dann wird es wieder synchronisiert. Und das gibt es mittlerweile nicht nur mit Google Gears, das gibt es mittlerweile mit einigen Services und ich denke mal, das werden auch immer mehr werden.
Ja, gibt es gerade in Sachen HTML5 und so, passiert da ja auch einiges.
HTML5 ist das nächste, was übrigens ansteht, gutes Stichwort. Jolly Cloud wird halt in Zukunft komplett, also das Frontend auf HTML5 umstellen. Und man darf meiner Meinung nach das nicht zu sehr pushen im Moment. Das hört sich alles toll an. Ne? Gerade vielleicht in dem Zusammenhang mit der Diskussion zur Veröffentlichung des iPads gab es ja diesen riesen Aufschrei. Ach, das Ding kann auch gar kein Flash und trotzdem wollten sie es uns verkaufen als das beste Web oder die Web-Erfahrung, die du machen kannst mit dem Gerät. Und ich sehe es auch so. Ich sehe nach wie vor Flash als eine sehr wichtige Anwendung fürs Internet an. Schade, dass es einfach so einen schlechten Ruf bekommen hat. Was ja gut, zum einen an den Bannern liegt, an den Flash-Bannern, die wir alle nicht mögen.
Und zum anderen natürlich mit den Videos, die man ja eigentlich auch nicht damit unbedingt abspielen muss und es dabei die CPU auffrisst.
Es ist eine Sache, die sich Adobe, glaube ich, ans Herz genommen hat oder der sich Adobe angenommen hat. Und wenn wir uns die Entwicklung jetzt anschauen, wenn wir uns anschauen, wie der neue Flash-Player Beta aussieht, von welchen Plattformen er Hardware beschleunigt unterstützt wird, glaube ich, geht das in die richtige Richtung. Und ich bin fest der Meinung, dass Flash nach wie vor eine Zukunft im Web hat und dass du nicht um Flash drumherum kannst.
Gut, das wird die Zukunft dann zeigen. Also ich bin ja auch nicht so wirklich Flash-begeistert. Wir haben letztens alles von unserer Webseite entfernt, was mit Flash zu tun hat. Wir machen jetzt nur noch HTML5 und wer es nicht hat, wer keinen Browser hat, der es unterstützt, hat Pech gehabt, muss ich die Datei runterladen.
Ganz genau, klar.
Also ich meine, gerade auf Linux ist es wirklich das Problem, dass das Ding die CPU vollhaut und damit kann man nicht arbeiten. Wenn Adobe da nichts macht, dann sind sie meines...
Wie gesagt, die aktuellen Beta-Varianten des Flash-Players, da hat sich eine ganze Menge getan. Kann ich also nur jedem empfehlen, sich das anzuschauen auf der Adobe-Seite. Und aber du hast recht, es ist zu vielen, zu weiten Teilen auch ein Linux-Problem gewesen. Ne? Die Flash-Unterstützung auf Linux-Plattformen war nicht die beste gewesen. Aber ich glaube, wir kommen dahin und das ist auch vernünftig, weil der Durchbruch vom HTML5, obwohl es, gebe ich dir völlig recht, die Zukunft ist, für viele Anwendungen im Netz, aber es wird noch Jahre auf sich warten lassen und das müssen wir eigentlich sehr realistisch sehen. Und bis dahin schauen wir mal.
Jetzt gibt es mit Chrome OS ja auch sowas von Google, was auch irgendwie so ein Cloud-Betriebssystem ist. Wie siehst du das? Ist das Konkurrenz? Und wenn ja, was tut ihr dagegen?
Ich glaube, Chromium bzw. Chrome OS wird richtig einschlagen bis zum Ende des Jahres auf Netbooks. Ganz einfach, weil die größten Hersteller auf dem Netbook-Markt und der Weltmarktanteil oder 60% des Weltmarktes wird von Acer momentan beackert. Die haben angekündigt, in der zweiten Jahreshälfte ein Chrome-Netbook rauszubringen. Und ich glaube, dass das sehr erfolgreich werden kann. Weil was wird Chrome OS letztendlich sein? Chrome OS ist eine super abgespeckte Variante, die einfach nur in Chrome-Browser reinbootet und die, was Google dann mit ihren Google Services verbindet. Das ist halt auch letztendlich das Businessmodell hinter der ganzen Sache, weil jeder User der Google Services oder Gmail oder das Tabellen- und Textdingen bringt Google Geld, weil sie dann entsprechend ihre Werbung einblenden können und demzufolge müssen sie halt Leute an ihre Services binden. Ich bin mir sicher, dass Chrome OS einschlagen wird auf diesem Markt. Die Frage ist, ob Chrome OS einzig und allein als Hauptbetriebssystem laufen wird oder ob Hersteller Chrome OS auf so einer Dual-Boot-Plattform anbieten werden. Das heißt, du hast ein Chrome OS und dann vielleicht noch ein Windows, wenn ich das so sagen darf hier.
Das wäre ja nicht in unserem Sinne. Dann doch lieber ein Chrome OS und noch ein richtiges Linux.
Ja, zum Beispiel, absolut, sehe ich ähnlich. Wie gesagt, Chrome OS wird sehr abgespeckt sein. Reden irgendwas von 5 bis 10 Sekunden zu booten. Die Frage ist, ob das heute überhaupt noch wichtig ist. Bootzeiten halte ich bei Systemen, die 10, 12 Stunden Akkulaufzeit haben, überhaupt nicht mehr für wichtig. Ich mache die Kiste morgens an, boote einmal hoch, gehe dann in Hibernation oder in Standby und dann ist gut und bin dann halt in einer Sekunde wieder da. Also dieses Argument, was Google da immer für das Chrome OS anbringt, ist meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr wichtig heutzutage. Aber nach wie vor, ich glaube, darf man niemals unterschätzen, was Google für eine Marktmacht hat, was Google zu großen Teilen auch bei Leuten oder bei den Leuten, die auch bei der jüngeren Generation, die mit dem Internet aufwachsen, was Google für einen Effekt hat. Google wird sehr positiv angesehen. Google steht nicht umsonst auch im deutschen Duden drin.
Ja.
Ich glaube, von daher werden das viele, viele, viele Leute nutzen. Ist es Konkurrenz? Das ist die Frage. Ich kann es mir... Ist ein anderer Ansatz. Jolly Cloud ist nach wie vor, wie ich vorhin schon sagte, ein Social OS. Und Networking und Media ist ein fundamentaler Bestandteil von Jolly Cloud. Während Chrome OS erstmal dafür sorgt, dich so schnell wie möglich in den Browser zu bringen. Und
ja, auch eigentlich nur ein Browser ist.
Genau, und eigentlich nur ein Browser ist, völlig richtig. Und dich dann so schnell wie möglich mit den Google Services zu verbinden. Wohingegen Jolly Cloud da doch noch ein bisschen offener ist. Also da sind sowohl die Google Services drin, da könnten dann aber natürlich auch jetzt was weiß ich Services von Novel drin sein oder von was weiß ich wem.
Wie kann ich denn dafür entwickeln? Also wenn ich jetzt sage, ich würde gerne auf Jolly Cloud auch irgendwie einen Service anbieten?
Mhm. Ganz einfach auf jollycloud.com gehen. Da gibt es einen Developer-Blog und da gibt es die Kontaktadressen. Und da können die Leute sich melden. Es gibt da eine sehr vitale Community, die sich da austauscht. Und einfach mit den Leuten in Kontakt gehen. Auf Twitter natürlich auch, @jollycloud. Sich daran direkt wenden. Auf der Twitter-Seite sind auch die ganzen Unter-Twitter-Accounts noch angegeben. Und ich denke mal, das ist das Einfachste. Sich in die Diskussion einbinden und jeder ist natürlich willkommen, daran teilzunehmen und vor allen Dingen Applikationen oder Services auch vorzustellen. Ne? Es gibt aber tausende von Services und Apps im Netz, von denen wir nichts wissen. Ne? Und die vielleicht 10-mal besser sind als die Sachen, die momentan im App Store sind.
Ja.
Aber wie kannst du es erfahren? Wir sind umspült von einem Meer von Informationen und sitzen auf dieser kleinen Insel und sind darauf angewiesen, so was da ausgespuckt wird oder angespült wird.
Diesen App Store, den ihr habt, kann man da auch Sachen kaufen oder ist das nur zum Runterladen?
Im Moment ist es komplett kostenlos. Es gibt keine kostenpflichtigen Apps, die angeboten werden. Kann natürlich für die Zukunft durchaus auch ein Businessmodell sein. Im Moment ist das Businessmodell ganz einfach erstmal möglichst viele Jollycloud-Installationen herzustellen. Deswegen ist natürlich Jollycloud kostenlos und deswegen sind auch jegliche Applikationen kostenlos. Aber in Zukunft kostenpflichtige Apps, aber wie sieht es zum Beispiel aus mit kostenpflichtigen Services?
Ja, genau. Das, so wie Remember the Milk oder sowas, hat man zwar eine Applikation, die kostenlos ist, aber wenn man alle Features beanspruchen will, muss man halt im Monat oder im Jahr was bezahlen.
Genau. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig für die Entwickler-Community. Es gibt so viele einzelne Entwickler, die jetzt nicht in einem großen Verbund sind oder einer großen Firma angeschlossen sind, die lustig vor sich hin entwickeln, aber am Ende des Tages müssen sie auch ihre Rechnung bezahlen, zumindest schon mal den Internetanschluss, damit sie weiterentwickeln können und
naja,
Strom.
Naja, was essen will ich auch ja. Und schlafen und...
Okay, das kommt dann meistens danach so, ne?
Achso, ja. Schlafen tun die Entwickler sowieso nie, also von daher.
Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass gerade von freien Plattformen hier schnell andere Monetarisierungsmodelle entwickelt werden. Dass Entwicklern die Möglichkeit gegeben wird, wirklich auch mit ihren Entwicklungen Geld zu machen. Das können sie natürlich heute auch schon machen mit dem App Store wie fürs iPhone. Das können sie auch auf dem Android Marketplace machen. Und das können sie auch unter Moblin machen von Intel für die Netbooks. Unter Jollycloud können sie das im Moment noch nicht machen. Aber ich denke mal, das steht an. Das nächste, was ich gerade sagte schon, wie sieht es aus mit Services? Jetzt nicht nur von der reinen Applikation her, sondern wie sieht es zum Beispiel aus mit, gerade ich glaube gerade in der Medienbranche und Szene haben wir diese große Diskussion mit dem Paid Content. Warum bezahlen wir nicht für Informationen im Netz Geld? Ich glaube, wir stehen auf einem ähnlichen Standpunkt. Erstmal, dass Information frei sein muss
ja.
Und für jeden zugänglich sein muss.
Dennoch, die Daten sollten mir gehören.
Absolut. Dennoch halte ich es für wichtig, wenn jemand wirklich sehr speziellen Content erstellt, in den er sehr viel investiert und der danach ja auch noch professionell und kommerziell genutzt wird. Natürlich gibt es da auch Lizenzmodelle für, aber dass der die Möglichkeit hat, auch diesen Content monetarisieren zu können. Und ich glaube, über kurz oder lang müssen wir da hinkommen. Und all diese Plattformen, und Jollycloud ist nun mal eine davon, werden da in den, ich will jetzt nicht sagen in den nächsten Wochen oder Monaten, aber in Zukunft auch Lösungen für anbieten müssen.
Jetzt, wir hatten ja kurz schon mal über Apple geredet, die haben ja so ein Tablet jetzt rausgebracht mhm. und sind ja der Meinung, Netbooks sind irgendwie blöd. Mhm. Braucht man nicht. Wie siehst du das?
Das ist immer so eine Sache. Ich hoffe, wir sind nicht so viele Apple-User jetzt hier, weil jedes Mal, wenn ich das Apple-Thema bei mir auf dem Blog anspreche, habe ich das Gefühl, ich habe irgendwie einen Schalter umgelegt in den Kommentaren. Ganz genau. Also
das geht ist so, dann, wie Linux-Nutzer gegen sich aufbringen,
ja,
glaube ich.
Ja, genau. Ich sage ja immer so, wenn der Traffic mal gerade unten ist, machst du irgendwie so Microsoft versus Linux rennt und haust den raus, Artikel, dann hast du immer ordentlich Diskussion da. Mit Apple-Nutzer muss ich sagen, ist es noch weitaus emotionaler. Es geht dann auch irgendwie überhaupt nicht mehr argumentativ, sondern ich kann es nur jedem empfehlen, es gibt ein wunderbar zusammengeschnittenes YouTube-Video, wo diese 60, 90 Minuten von Steve Jobs vom iPad auf 90 Sekunden runtergeschnitten wurde.
It's amazing.
It's amazing, it's magic. Also es ist so ein bisschen so Strukturvertriebsfloskeln, die dann abgelassen werden über 90 Minuten. Sehr unterschwellig, wie die Sache abläuft. Okay, ich persönlich habe mich gefreut auf das iPad. Der Tablet-Markt ist im Grunde genommen mehr als 10 Jahre alt. Ja. Ich habe bis 2005 Tablets selber entwickelt in den Staaten für vertikale Märkte. Für Krankenhäuser, für Shell habe ich Tablets gemacht, für Ölplattformen und solche Geschichten. Habe niemals gesehen, dass Tablets so wirklich so auf dem Endkundenmarkt ankommen. Und habe mich echt so gefreut, dass Apple jetzt auf diesen Markt kommt und ein bisschen was tut. Weil ich halte erstmal ein Tablet für ein sogenanntes Content-Consuming-Device. Das heißt, du kannst nicht, wohingegen ein Netbook ein Content-Producing-Device ist, weil ich einfach dieses 100 Jahre alte Eingabemedium habe, die Tastatur, die wir nach wie vor immer noch brauchen anscheinend. Ja. Obwohl mittlerweile Spracherkennung so gut geworden ist. Ne? Also Dragon Natural Speak läuft vom Feinsten und kann man wunderbar nutzen. Nur wer möchte sich im Zug hinsetzen und dann blubbern da auf einmal 20 Leute ihre E-Mails ins Netbook rein. Und das ist dann ja auch natürlich eine Katastrophe. Also dieses iPad kommt raus und dann habe ich mich gefragt, ob die das übers Wochenende gemacht haben. Ob die sich jetzt einfach den iPod XXL gedacht haben, ja. Das, ne, und das einfach zusammengehackt haben. Ich war ehrlich gesagt enttäuscht, weil ich mir von technischen Innovationen ein bisschen mehr erwartet habe. Das iPad wird als Retter des Verlagswesens angesehen, wo ich mich frage, wie viel von diesen Leuten haben schon mal vor einem Backlight-LED-Display gesessen und 5 Stunden lang ein Schwarz- und Weiß-Bild sich angeschaut und gelesen. Ne? Also das,
und dann auch noch irgendwas in die Hand gehabt, was ein Kilo wiegt.
Ganz genau.
Also während so eine Zeitung irgendwie schon leichter ist.
Völliger Wahnsinn, wenn man sich heute zum Beispiel noch ein Kindle anschaut. Wir haben diese ganzen E-Ink-Displays, die ohne Hintergrundbeleuchtung auskommen. Entwicklung gibt es da von Pixel Shi, das waren die Mary Lou Jepsen hat das Display für das OLPC-Projekt damals gemacht, für diesen $100-Laptop. Kommt auch ohne Hintergrundbeleuchtung aus, nutzt Sonnenlicht. Und ich kann da wirklich stundenlang drauf lesen. Das kann ich einfach nicht auf dem LED-Backlight. Von daher sollen sie das mal ganz schnell knicken, wenn sie meinen, das ist der neue E-Book-Reader. Das wird nicht funktionieren.
Naja, okay, das wird schon teilweise funktionieren.
Natürlich.
Also ich meine, es ist Apple und es sind Verlage und irgendwie werden die das schon so...
Es ist aber definitiv nicht dieser Game-Changer, wie es das iPhone war.
Das war ja auch erst ab der zweiten Generation, muss man dazu sagen.
Ich bin mir ganz sicher, dass nicht hunderte Leute fürs iPad kampieren werden vor den Apple Stores, sondern dass das ein bisschen anders verkauft wird. Und ich habe bei mir auf dem Blog auch eine kleine Wette laufen. Wenn bis Ende des Jahres 5 Millionen iPads verkauft werden, werde ich 10-mal das Topmodell verlosen unter meinen Usern. Also werde da definitiv dann richtig Geld reinbuttern in die Sache. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es nicht funktionieren wird. Ganz einfach, auch was man auch sehen muss, ist, fürs iPhone gab es damals mehr oder weniger keine Konkurrenz. Für das iPad werden wir in diesem Jahr 30, 40 ähnliche Lösungen auf dem Markt haben, die alle das Ding schon in den Schubladen hatten und eigentlich nur gewartet haben auf die Ankündigung, um zu wissen, wie teuer wird das iPad und wie kann ich dann mein Produkt positionieren. Ja, ein gutes Beispiel, Notion Ink Atom läuft auf der Nvidia Tegra 2 Plattform, ist ein 10-Inch Tablet, wird losgehen bei so etwa $330, hat richtig Dampf, kann Flash abspielen, kann Multitasking machen, kann also all diese tollen Sachen machen, von denen Apple ausgeht, dass sie heute nicht mehr Stand der Zeit sind. Ich habe ganz gerne parallel ein paar Applikationen laufen und ich schaue mir auch mal ab und zu ganz gerne nochmal, ich spiele auch mal irgendwie, wenn darf ich jetzt sagen, dass ich manchmal Farmville auf Facebook spiele?
Nee.
Läuft in Flash, jetzt habe ich mich total geoutet damit. Aber egal, ich habe ganz einfach, ich möchte gerne auswählen, was ich nutze.
Ja,
und ich habe es sehr ungern, wenn mir eine Firma sagt, das darfst du und das darfst du nicht und wir wissen, was gut für dich ist. Und das ist in den letzten 20 Jahren das Businessmodell von Apple geworden.
Genau, und wenn du die Daten da einmal eingegeben hast, kriegst du sie auch nie wieder raus, außer du bleibst bei denen und bist gefangen dort.
Ganz genau. Aber nochmal, und das ist natürlich auch irgendwo ihr Vorteil. Ne? Weil die Leute, die schon ihren iMac da stehen haben und ihr MacBook da haben und ihr iPhone, die werden sich wahrscheinlich auch so ein iPad kaufen. Vielleicht. Vielleicht denken sie sich aber auch ganz einfach, hey, ich habe das iPad Nano schon mit dem iPad Touch und ich brauche es einfach nicht mehr.
Mhm. sind diese anderen Tablets, die rauskommen, dann auch, haben die eine angepasste Oberfläche? Also ja. weil dieses, wir klatschen da Windows 7 drauf und machen da nichts, ist ja ein bisschen blöde.
Ein bisschen einfach gedacht, ja, richtig.
Das funktioniert nicht. Das hat schon die letzten 10 Jahre nicht funktioniert. Das wird auch weiterhin nicht funktionieren.
Wir werden im Tablet-Markt einen Einstieg haben, der losgehen wird, so etwa bei 100, 120 Euro. Die ersten 5- bis 7-Inch-Tablets, die rauskommen werden, die zum größten Teil auf Android-Basis laufen. Wir werden eine kleine wieder Auffrischung vom Windows CE erleben, was man sich...
Scheiße.
Ja, es ist leider so. Viele von den Nvidia Tegra Tablets nutzen Windows CE als Fundament, bauen da aber ehrlich gesagt ganz schicke Frontends drauf. Die User, die diese Geräte einsetzen, denen ist letztendlich egal, was da drunter läuft. Hauptsache, das läuft, das Gerät. Ne? Und also nochmal, der Tablet-Markt wird losgehen, so bei 100, 120 Euro, da wirst du die günstigsten Versionen bekommen. Mit dem ARM9 wird nicht die schnellste Plattform sein, reicht aber aus, um zu surfen, um sich ein bisschen YouTube-Videos anzuschauen und so weiter. Also sehr minimal, mit kleinen SSDs drin, 2, 4 Gigabyte und dann hört es auch schon auf. Bis hoch zu 12-Inch-Tablets. Ich glaube, ein ganz bekanntes Beispiel ist dafür das ehemalige Crunchpad von TechCrunch, was sich jetzt Juju-Tablet nennt und vom Hersteller aus Singapur rausgebracht wird, ist gerade wieder ein bisschen nach hinten verschoben
worden.
Kommt
das dann noch? Das ist so, das kriegt auch bald ein Vapor-Award, oder?
Nein, es wird schon kommen, denn lustigerweise hat sich der PR-Mensch von Juju letzte Woche, hat er mich angerufen, sich ganz böse beschwert, weil ich mich dann langsam angefangen habe, ein bisschen lustig zu machen darüber, dass die Sache nicht auf den Markt kommt. Also die wollen das schon rausbringen irgendwann. Die Frage ist, was will ich mit so einem 12-Inch-Gerät? Wo nutze ich das überhaupt? Ist das mobil? Nee, nicht wirklich. Ich kann das auf dem Sofa vielleicht nutzen, mir so ein paar Webseiten anschauen, aber ich glaube ganz einfach, dass der Formfaktor nicht hinhaut. Da muss ich auf alle Fälle Apple zugutehalten. 9,7 Inch ist ein ganz guter Formfaktor. Alles, was unter 10 Inch läuft, kannst du noch einigermaßen gut bedienen. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, wie nutze ich so eine virtuelle Tastatur auf so einem Tablet. Das wäre auch ganz toll bei diesem Apple-Launch, die zeigen ja dieses iWorks und ihr macht jetzt hier Dokumente und ihr macht Präsentationen damit. Ja. Viel, viel Spaß mit einer virtuellen Tastatur, mal ein richtiges Dokument zu schreiben und ohne haptisches Feedback, weil selbst das haben sie nicht eingebaut, dass sie wenigstens irgendwie so einen kleinen Buzzer da reingemacht hätten, der so eine Vibration gegeben hat. Da haben sie leider nicht dran gedacht und außerdem, ich meine, du sitzt dann so davor.
Das ist, glaube ich, ein ganz komisches Gefühl, oder?
Oder du kaufst dann halt diese Docking Station, die wahrscheinlich auch nicht ganz so günstig sein wird, aber dann ist die Mobilität ja wieder futsch.
Ja, oder so eine Bluetooth-Tastatur, wenn man die anschließen kann. Das weiß man ja bei Apple auch immer nicht so richtig.
Ich wollte gerade sagen, USB hat das ja nicht.
Ja, schon seltsames USB kommt da, glaube ich, aus diesem Dock raus. Aber Bluetooth, ich weiß nicht, beim iPhone ist das ja auch nicht wirklich Bluetooth, was sie da haben. Ja. Das ist ja auch so komisches, gekreppeltes Zeug.
Nach wie vor, also ich glaube, das iPad wird seinen Markt bekommen, aber es wird nicht diese dominierende Marktposition haben, wie mit dem iPhone, diese vermeintlich dominierende Marktposition, weil letztendlich...
Sind auch nur 20%, 30%.
Genau, wenn wir uns anschauen, die Symbian-Installation auf dem Smartphone-Markt, dann reden wir da über ganz andere Zahlen.
Aber das ist komisch, weil wenn du Apple-Leute fragst oder Mac-Jünger, die denken, der Smartphone-Markt besteht nur aus iPhones.
Ja, absolut.
Diese Wahrnehmung ist schon seltsam.
Grenzwertig.
Wir haben keine Vorurteile hier.
Nein.
Völlig frei. Also,
wie ich schon sagte, die werden eine ganz andere Konkurrenz auf dem Tablet-Markt bekommen. Der Riesenvorteil ist ganz einfach von Apple. Sie sind der einzige Hersteller, die ein Tablet anbieten wird, was in so einem kompletten Ökosystem eingebunden ist. Infrastruktur. Auf dieses Tablet...
Und schon Apps haben ohne Ende.
Apps ohne Ende haben und vor allen Dingen Content draufhauen können. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob Apps ähnlich wichtig sein werden für dieses iPad, wie sie es für das iPhone sind, weil du einfach einen viel größeren Bildschirm hast, ne, und auch viele Sachen dann einfach entsprechend auch über eine Webseite darstellen kannst. Aber Content wird sehr, sehr wichtig sein. Das heißt, was sie mit ihrem Bookstore da machen werden, dann werden die diverse... mit Disney diverse Sachen machen, da also Videos drauf streamen. Und das hat sonst erstmal kein anderer Hersteller. Es sei denn, du hast die Möglichkeit, dir dann auf deinem Tablet und deine Plattform iTunes zu installieren, weil dann kannst du natürlich auch den Content ranholen.
Und wo diese Tablets meiner Meinung nach vielleicht auch noch gut reinpassen würden, ist dieser ganze Bereich Home Automation. Also ich kann mir vorstellen, dass du Licht damit steuerst, dass du deine Musikanlage ein- und ausschaltest. Sowas ist ja jetzt auch noch nicht auf diesem iPad mit drauf, aber
überhaupt
vielleicht.
Da als Hinweis gibt es eine ganz tolle Lösung. Die habe ich mir letzte Woche in Barcelona auf dem Mobile World Congress angesehen. Das ist von Broadcom und nennt sich Persona. Die haben also wirklich so eine komplette Automation von Steuerung deiner Multimedia-Einrichtung über Heizung, über Licht und so weiter mit einem kleinen 7-Inch-Tablet, was mit diversen anderen noch verbunden war, was ich auch mitnehmen konnte, was auch mit dem UMTS-Modul angebunden war. Also wie gesagt, Broadcom Persona heißt das. Auf YouTube gibt es ein schönes Video dazu. War mit Abstand das Beeindruckendste, was ich in den letzten Jahren in diesem Bereich gesehen habe und sollte auch in der zweiten Jahreshälfte verfügbar sein. Und das ist also so etwas, was eine Hardware-Infrastruktur die erstmal bietet. Mhm. Ne? Wo Apple diese Software-Infrastruktur hat und diese Content-Infrastruktur, hat dieses Broadcom-Persona einfach an Hardware zu bieten. Und wie gesagt, ich glaube, es wird ein sehr wettbewerbsreicher Markt, Tablets, aber er wird bei Weitem nicht so groß werden. Okay, Ende des Jahres kann ich völlig falsch stehen. Ich bin mir aber ganz sicher, dass ich recht habe, natürlich.
Wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder.
Genau.
Ne?
Ich glaube nicht, dass Tablets zum Beispiel so ein Massenmarkt werden wie Netbooks. Um es ganz einfach zu sagen. Wir werden dieses Jahr etwa 40 bis 45 Millionen Netbooks absetzen weltweit. Wenn Tablets 10% dieser Verkaufszahlen erreichen werden, ich glaube, dann können sie schon sagen, dass es erfolgreich war.
Wird Jolly Cloud trotzdem auf Tablets laufen?
Es gibt ja Tablets mit Intel Atom-Architekturen. Und natürlich kannst du dann da auch entsprechend Jolly Cloud drauf laufen lassen. Das Problem ist ganz einfach immer in diesem Zusammenhang, hey, wie sieht's mit den Touchscreen-Treibern aus? Besonders wenn wir uns dann nachher über Multi-Touch-Displays unterhalten, über kapazitive Touchscreens vor allen Dingen, dann wird das einmal ein bisschen knifflig, aber auch da wird dran gearbeitet. Also es wird eine Jolly Cloud-Variante mit Touchscreen-Unterstützung geben, auf jeden Fall.
Gut, dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Du wolltest mir noch ein paar Tipps geben, welches Netbook ich mir kaufen soll. Was gibt's denn hier auf der CeBIT zu sehen oder was ist in letzter Zeit rausgekommen, was man sich unbedingt mal anschauen sollte?
Ich hoffe, jetzt hört keiner von der CeBIT zu. Ich muss dazu sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht bin dieses Jahr. Die CeBIT verliert immer mehr und mehr so diesen Anspruch der Messe, wo wirklich neue Sachen vorgestellt werden.
Ja, früher war das immer so, CeBIT war der Termin, wo alles neu rauskommt.
Genau, weil vor allen Dingen du hast zwischen März, CeBIT bis zur nächsten großen Messe, das ist die Computex in Taipei Anfang Juni, hast du halt 3 Monate Zeit, wo so die saure Gurkenzeit ist. Ne? Deswegen war CeBIT immer sehr, sehr wichtig gewesen, neue Sachen anzukündigen, um die ganze Industrie so ein bisschen am Laufen zu halten, um so ein bisschen Hype zu generieren. Dieses Jahr war es nicht so gewesen. Es lag zum einen daran, dass der Mobile World Congress vor 2 Wochen zu Ende gegangen ist. Die Embedded World in Nürnberg läuft parallel.
Parallel, ja, das fand ich auch.
Was ich schrecklich finde, dass sich die deutschen Messestandorte da nicht untereinander ein bisschen abstimmen können. Also die schneiden sich da alle selber ganz gerne ins eigene Fleisch, aber sei es drum, dann machen das irgendwelche anderen im Ausland und lachen sich ins Fäustchen. Es sind dieses Jahr auf der CeBIT vorgestellt worden, um mal ganz kurz über Entwicklung nochmal von Netbooks zu reden. Acer hat mit dem Acer Aspire One 532G das erste 10-Inch Netbook mit einer dedizierten Grafik vorgestellt, mit Nvidia Iron 2 oder Next Generation Nvidia Iron nennt sich das, wo ich auch so ein bisschen drauf spielen kann, wo ich 1080p wiedergeben kann, auch unter Flash, auch unter YouTube. Das Gerät kostet 379 Euro, wird im Mai verfügbar sein. Sagen wir April verfügbar sein, Mai ist ein anderes Gerät. Halle 17 kann ich jedem empfehlen, bei ASUS vorbeizuschauen am Stand. ASUS hat mit dem EPC 1018P so ein wirklich sehr, sehr schönes 10-Inch Aluminium-Netbook vorgestellt. Preisbereich 380 Euro. Ich habe bisher 250 Netbooks in meinen Händen gehabt, besitze selber so 20, 30 ungefähr.
Gottes
Willen. Und Muss sagen, das war wirklich das Beste, was ich jemals in Händen gehalten habe, verarbeitungstechnisch. Und es sieht auch noch richtig schick aus. Und
hat bloß das falsche Betriebssystem drauf, oder?
Das ist ja das Schöne. Format C läuft immer noch unter Windows und dann kannst du auch noch immer irgendwo was anderes drüber hauen, wie es dir beliebt. Und es gibt ja genug interessante Distributionen, unter anderem halt Jolly Cloud auf jollycloud.com, die du dann runterladen kannst. Übrigens auf Jolly Cloud auch direkt einen Installer, den man sich dann halt eine Excel, die unter Windows ausführbar ist, dass ich dann halt mir ein Dual-Boot-System erstellen kann.
Also der installiert so eine Art Grub und dann...
ganz genau.
Und dann installiert das gleich. Aus dem Web raus oder,
ja,
oder ist die Exe so groß, dass es...
650 MB.
Ah ja, okay.
Aber generell Netbooks heute gibt es ab 250 Euro die neue Intel Atom Pine Trail Generation. Auf Amazon EPC 1001P kostet 249 Euro, 10-11 Stunden Akkulaufzeit, eine annehmbare Tastatur, 1,1 Kilo schwer. Wer einen günstigen Begleiter hat, haben möchte, den er überall mit hinnimmt, ich glaube, der ist mit so einem Gerät zwischen 250 und 300 Euro bestens bedient.
Genau, und für alle anderen Aufgaben hat man ja immer noch ein großes Notebook oder halt ein
ganz
Power
genau, das darf man nie unterschätzen. 80% der Netbook-Käufer kaufen das Netbook als Zweit- oder als Drittgerät.
Gut, dann noch die letzte Frage. Wir haben ja gerade schon gesagt, die neuen Netbooks kommen irgendwie alle mit diesem Windows 7 raus.
Mhm.
Wie siehst du da die Zukunft? Meinst du, das bleibt so oder dass Linux
Nein.
da nochmal...
Ich glaube, im letzten Dezember meine Vorhersagen für 2010... waren ganz klar, dass 2010 das Jahr wieder für Linux werden kann auf Netbooks. Ich habe nochmal bewusst werden kann, also so die 50% Konjunktiv genutzt, um da nicht ganz falsch zu liegen. Nochmal, Linux, auch wenn wir es nicht glauben, aber global gesehen auf dem Netbook-Markt hat Linux einen Marktanteil von 30%, was zum größten Teil daran an Asien liegt. Ja, dass einfach viele Netbooks in Asien mit Linux verkaufen. Aber selbst Dell auf den westlichen Märkten verkauft fast ein Drittel, 29% der Dell-Netbooks werden mit einem Ubuntu-Derivat von Dell verkauft. Also man darf das nicht unterschätzen. Ich meine, Microsoft sieht das natürlich ein bisschen anders und haben da ein bisschen andere Zahlen, aber die stimmen ganz einfach nicht, muss man dann so knallhart sagen. Ich glaube, dass das, was in der letzten Woche angekündigt wurde, die Kooperation zwischen Nokia und Intel, ist einer der größten Ankündigungen, die wir in den letzten Jahren hatten. Dass hier ganz einfach wirklich zwei absolute Schwergewichte zusammengehen.
Zwei Weltmarktführer.
Lustigerweise hat dann sofort einen Tag später Microsoft die Kooperation mit ARM angekündigt. Also die Leute, die aus dem Nicht-x86-Bereich kommen. Und es ist dann sehr interessant zu sehen, ob Microsoft da jetzt nochmal Windows CE pushen möchte. Ich glaube, dass... Wenn Distribution oder wenn mehrere Distributionen auf Linux sich zusammentun und Intel hat mit Moblin einen Standard geschaffen, wenn je mehr andere Distributionen auf dieser Basis entwickeln, die sich jetzt Migo nennt, weil sie halt mit MIMO von Nokia zusammenschmelzen wird, je mehr Leute zusammenkommen und je mehr Leute an einem Strang ziehen, umso besser ist es für diese Plattform und für diese Idee. Wir werden definitiv in der zweiten Jahreshälfte von den großen Herstellern viele Migo-Netbooks.
Und Android-Netbooks auch?
Nein, Android-Netbooks muss ich definitiv eine Absage erteilen.
Ich bin ja auch nicht dafür, aber...
Weil nach wie vor ist es ja im Grunde genommen die gleiche Sache, was Apple mit dem iPad macht. Die haben auch ein Telefonbetriebssystem auf ein Tablet draufgepackt. Also warum das mit Android genauso machen? Smartphone-Betriebssystem auf Netbooks. Ich glaube, da gibt es bessere Lösungen. Das will Google vor allen Dingen auch nicht, weil sie natürlich das Chrome OS pushen möchten für Netbooks. Acer hat zwar so ein Netbook mit Android drauf. Verkaufszahlen kann man sich wahrscheinlich an einer Hand abzählen, so ungefähr. Es nutzt einfach niemand. Und ich glaube, es macht keinen Sinn. Aber Migo hat die Chance, einen ordentlichen Marktanteil zu bekommen. Und dann gibt es natürlich, ich sag mal, immer noch 10% Marktanteil, wo sich dann Distributionen wie Jolly Cloud wie wir das dann machen wollen, aufhalten. Und das, dann ist der Markt auch immer noch groß genug.
Und ich meine, Maemo hat ja auch schon eine ziemlich große Community. Also wenn man die schafft, da mitzunehmen, dann wird es da demnächst noch ziemlich viele Apps geben.
Absolut. Ich glaube, die Kombination zwischen Moblin und Maemo hat Zukunft, wenn das richtig angegangen wird.
Ja, das muss man dazu sagen.
Und Intel pusht die Sache unheimlich. Ich kann nur jedem wegen appdeveloper.intel.com ist mal eine große Challenge. Die haben gerade wieder 1 Million US-Dollar rausgeschmissen an App-Entwickler, die gerade in diesem Monat validiert werden für den App-Store. Da bekommen dann sofort die ersten 250, bekommen $500 sofort und die nächsten 150 Apps bekommen pro Download für 4 Monate jeweils $2 von Intel, ob es kostenpflichtig ist oder kostenlos ist. Und ich denke mal, das sind ein paar ganz gute Anreize, die da geschaffen werden. Und Nokia wird das ähnlich machen. Die haben noch alle noch genug Geld auf der hohen Kante. Die sollen mal ruhig ein bisschen was in die Entwickler-Community schmeißen.
Ja, Nokia hat genauso einen großen Umsatz wie Microsoft. Also ganz genau. Das muss man mal dazu ganz sagen. Genau. Die sind eine Liga. Okay, dann kann man nur noch sagen, es bleibt spannend.
Auf jeden Fall.
Wir werden dieses Jahr viel, viel sehen, viele Innovationen und hoffen wir mal, dass Linux da eine wichtige Rolle spielen wird.
Ich bin fest davon überzeugt.
Vielen Dank, Sascha Pallenberg.
Vielen Dank, Ingo.
Von netbooknews.de und vom Betriebssystem Jolly Cloud, was ihr euch auf euer Netbook ziehen könnt und damit mal ein bisschen rumspielen könnt. Vielen Dank.
Dankeschön.